So, weiter geht's mit der Vorlesung. Wir sind im Endspurt. Wir werden heute anfangen mit dem Beweis des Pi-hoch-alpha-Cobb-Beta-Satzes. Nächstes Mal werden wir dann fertig. Das ist alles dann doch kompakter, als man so denkt. Jedenfalls, wenn wir einen guten Plan haben. Wir sind mit der Vorbereitung noch nicht ganz fertig. Da kommen gleich noch so die letzten Resultate. Und bevor wir das machen, möchte ich aber ein, zwei allgemeine Bemerkungen machen. Die erste, vorhin haben wir darüber schon gesprochen, aber da war es nicht auf der Aufnahme. Deswegen sage ich das jetzt nochmal für Menschen, die jetzt nicht hier sind, die zuhören und die nächste Woche kommen wollen. Nächste Woche beginnen wir um 11:45 direkt mit dem Vorlesungsteil, machen den Beweis fertig, ein paar Abschlussbemerkungen und dann gegebenenfalls nach einer kurzen Pause machen wir Übungen. Und die machen wir dann eben so lange, wie es geht und hängen gern danach noch Fragestunde und so weiter an. Ich sitze hier einfach, bis uns nichts mehr einfällt oder sie alle weggelaufen sind. Dann möchte ich mich bedanken. Die Evaluation lief ja und Sie sehen schon, die Reihen haben sich ein bisschen gelichtet. Die Vorlesung war wahrscheinlich doch für einige schwieriger, als Sie so dachten. Aber manche haben an der Evaluation teilgenommen und haben teilweise sehr differenzierte Kommentare geschrieben. Dafür erstmal vielen Dank. Mir hilft es immer viel mehr, wenn Leute wirklich ein paar Gedanken aufschreiben und nicht einfach nur, ja, passt schon. Und zwar egal, ob das jetzt Lob und Wertschätzung ist oder eben auch Kritik, konstruktive Anmerkung fürs nächste Mal. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Also danke für die Wertschätzung, danke, dass Sie mir geschrieben haben, was Ihnen an der Vorlesung gefällt. Und auch danke für die Anmerkung, gerade wenn es um die Sensibilität für Vorwissen geht. Das ist für mich wirklich nochmal wichtig zu hören, dass es einfach eine Rolle spielt, wie ich damit umgehe, dass Leute bei verschiedenen Personen lineare Algebra gehört haben, bei verschiedenen Personen Algebra gehört haben, unterschiedliches Vorwissen haben, was Notation betrifft, was die Gewohnheiten betrifft, wie man argumentiert. Selbst wenn man gewisse Themen in der Algebra behandelt hat, heißt das ja überhaupt nicht, dass man die dann deswegen verinnerlicht hat. Die wurden vielleicht nicht so gefeiert, wie ich das mache. Da wurden vielleicht einfach Sachen vergessen. Das kann ja passieren. Und da bin ich, glaube ich, noch nicht sensibel genug, beziehungsweise bin noch nicht gut genug darin, das zu kommunizieren, sodass das für alle passt. Und ich gleichzeitig aber hier in dem Tempo weiterkomme, in dem ich gerne weiterkommen möchte, denn es ist ja eine fortgeschrittene Vorlesung. Das ist gut, dass ich weiß, dass da noch Luft nach oben ist und ich danke sehr allen, die sich da so differenziert geäußert haben. Wir haben letztes Mal schon ein paar technische Resultate bewiesen. Ich habe an einigen Stellen entschieden, nur eine Beweisskizze zu machen und quasi zu sagen, was da die wesentlichen 3-4 Zutaten sind, die man für den Beweis braucht. Und genauso mache ich das jetzt hier beim Lemma 8.5, dem Lemma von Matsuyama, bei dem wir nämlich nur einen sehr speziellen Fall brauchen später, den ich als Korrelat formuliert habe. Also erzähle ich hier nur ganz kurz, was die Idee ist. In dem Lemma geht es um eine sehr spezielle Situation in einer Gruppe G, bei der man zwei Untergruppen hat, A und B, eine Primzahl P und eine etwas seltsame Voraussetzung. Die heißt der Stern. Es soll nämlich für jedes Gruppenelement gelten, dass die Gruppe, die von allen Konjugierten von A hoch G, für dieses feste G aus G, unter dann nochmal allen Elementen aus B, die Gruppe, die von diesen Konjugierten erzeugt wird, die soll eine P-Gruppe sein, für jedes G aus G. Insbesondere muss dann diese Untergruppe A selber eine P-Gruppe sein, damit das funktioniert. Das ist eine komische Voraussetzung, bei der nicht klar ist, wie man natürlicherweise erfüllt sein sollte. Aber der Witz ist, dass man dann eine P-Sydow-Untergruppe findet, in der die Situation so ist, dass wenn man nur die Konjugierten von A anguckt, die in dieser festen Sydow-Gruppe liegen, dass die dann eine Gruppe erzeugen, die von B normalisiert wird. Der Witz ist also, mit einer komischen Voraussetzung über P-Gruppen anzufangen und etwas zu finden, was eine P-Gruppe ist und was von B normalisiert wird. Und ich sage jetzt nur, was die Idee ist im Beweis. Das ist eine Idee, die so ähnlich sich jetzt gerade immer durchzieht mit P-Gruppen. Und dann beweisen wir das Korrelat, das wir dann später tatsächlich benutzen wollen, ganz konkret. Also die Beweisidee hier ist, man hat ja diese Voraussetzung und aus der Voraussetzung folgt, dass A eine P-Gruppe ist und dass es überhaupt P-Gruppen gibt, die von B normalisiert werden und die von Konjugierten von A erzeugt werden. So. Es gibt sowas überhaupt erstmal. Und dann kann man sich unter diesen P-Gruppen eine möglichst große hernehmen. Man sagt also, sei P und halt B eine möglichst große P-Gruppe, so dass einerseits B diese Gruppe normalisiert, so wie das ja gefordert ist, und diese Gruppe P von Konjugierten von A erzeugt wird. Insbesondere muss A dann da drin liegen. Und wenn dieses P schon eine Sylaph-Untergruppe ist, dann ist man fertig, denn das ist ja das, was man da in dem Lemma haben möchte. Also guckt man sich den Fall an, dass das nicht unbedingt so ist. Man weiß aber, dass P eine P-Gruppe ist und deswegen in einer P-Sylaph-Untergruppe liegt. Man legt also jetzt das P in eine P-Sylaph-Untergruppe S von G. Falls die gleich sind, ist man fertig. Und jetzt einfach der Witz, dass man sich die Mengen von Konjugierten von A anguckt, einmal die, die in S liegen und einmal die, die in P liegen. Wenn man nämlich annimmt, dass die unterschiedlich sind, dann kann man wieder solche Argumente machen in P-Gruppen mit irgendwelchen Sachen, die echt sind und der Normalisator wächst und so. All das, was wir schon kennen. Und dann kommt man auf einen Widerspruch. Und so kann man am Ende zeigen, dass diese beiden Mengen gleich sind und dass deswegen auch P und S gleich sind. Die Idee ist also, dass man die Mengen der Konjugierten von A, die in P liegen, die so ist wie sonst auch immer, angenommen nicht, und dann bastelt man irgendwelche Sachen und Normalisatoren und irgendwas, das wächst. Blabla, P-Gruppenargumente. Wie folgt jetzt das daraus, was wir nachher ganz konkret anwenden in Korollar 8.6? Gucken wir erstmal, was in dem Korollar eigentlich so speziell ist. Wir haben wieder eine Primzahl P und wir haben wieder unsere Gruppe G. Und diesmal haben wir eine P-Untergruppe S und eine Untergruppe T von G, die so ist, dass das Produkt von den beiden ganz G ist. Das ist schon mal wichtig. Wir haben hier eine Voraussetzung stehen, dass man G faktorisieren kann als P-Untergruppe mal irgendeine Untergruppe. Und das wird später erfüllt sein, das ist wichtig. Und dann haben wir jetzt statt A und B sehr spezielle Untergruppen. Die eine Untergruppe, die heißt Z, ist eine Untergruppe vom Zentrum von T, was auch immer T ist. Und die andere interessante Untergruppe, und die sozusagen die Rolle von A übernimmt, ist das Zentrum von S. Eine P-Gruppe also. Und wir setzen jetzt voraus, dass wenn man das Zentrum von S nimmt und jetzt konjugiert mit allen Elementen aus Z, dass dann das Erzeugnis dieser Untergruppen eine P-Gruppe ist. Das ist die Voraussetzung, die so ähnlich aussieht wie dieses Stern von gerade. Und dann ist die Behauptung, dass es eine P-Sylaph-Untergruppe P von G gibt, derart, dass wenn ich das Erzeugnis aller konjugierten Zentren von S hoch G nehme, die in P liegen, dass das dann eine Untergruppe ergibt, die von Z normalisiert wird. Das heißt, wenn man sich das Korollar anguckt und wie das formuliert ist, dann sieht man schon so ein bisschen, was welche Rolle spielt. Das Zentrum von S soll die Rolle von A spielen, Z, eine Untergruppe vom Zentrum von T, soll die Rolle von B spielen. Und irgendwie wird auch noch eine Rolle spielen, dass man G faktorisieren kann als S mal T. Das sind die Zutaten. Jetzt gucken wir mal ganz konkret, wie man diese Aussage jetzt tatsächlich aus dem Lemma von Matsuyama herleiten kann. Dazu definiere ich erstmal, was ich gerade schon gesagt habe, sodass die Buchstaben passen. Sei also A, das Zentrum von S, diese Untergruppe Z, damit es vertraut aussieht. Und dann nehmen wir uns noch ein G aus G beliebig her. Und jetzt gucke ich erstmal, was weiß ich denn, wenn ich so ein Element aus G hernehme? Ja, da kann ich doch benutzen, dass man G schreiben kann als S mal T. Also kann ich das kleine G schreiben als irgendein Element aus S mal irgendein Element von T. Schreiben kann als klein s mal klein t. Gesundheit. Und dann gucken wir mal, was das jetzt macht mit der Konjugation. Denn wir haben ja in dem Lemma von Matsuyama die ganze Zeit mit so Konjugierten von A rumgetüdelt. Also schauen wir uns doch mal A hoch G an. Na, ich setze ein, dann ist das A hoch S mal T. Und wir gucken mal, A ist das Zentrum von S,
Das kleine S kam aus S, ist also mit allem im Zentrum von S vertauschbar und deswegen auch mit A, sodass also bei dieser ersten Konjugation gar nichts passiert. Da bleibt in Wirklichkeit nur A hoch T übrig. Und das bedeutet, dass immer dann, wenn ich A mit Elementen aus G konjugiere, in Wirklichkeit nur der Teil interessant ist und bei der Konjugation überhaupt was macht, der aus T kommt. Der Rest, der macht einfach gar nichts. So, und das bedeutet, wenn ich mir jetzt mal folgende seltsame Gruppe angucke, das Erzeugnis aller Elemente, aller Untergruppen A hoch G und das dann auch noch konjugiert mit B, wobei G aus B kommt, das kleine G ist immer noch fest, das schaue ich mir jetzt an. Wir haben gerade geklärt, dass A hoch G das gleiche ist wie A hoch T. Es reicht also, wenn ich statt G hier T hinschreibe. B kommt aus B, B ist Z, das liegt im Zentrum von T und ist deswegen mit diesem kleinen t vertauschbar. Ich kann also hier immer A hoch B und dann hoch T hinschreiben und dieses T ist ja immer dasselbe, sodass ich das also jetzt auch aus dem Erzeugnis rausziehen kann und dann bekomme ich das. Alle Konjugierten von A mit kleinem b aus B und das Erzeugnis davon, das konjugiere ich jetzt noch mit dem kleinen t. Hier habe ich jetzt hier oben, hier habe ich T liegt im Zentrum von T, Entschuldigung, B liegt im Zentrum von T. Oder, jetzt sollte ich sagen, ganz B ist eine Untergruppe vom Zentrum von T, denn dann habe ich ja automatisch, dass all diese kleinen Bs immer mit dem T vertauschbar sind, das war das, worum es hier ging. Und dann steht es da so, und dann gucken wir in die Voraussetzung des Lemmas, also des Korollars 8.6, da steht, immer wenn ich da sowas habe, Zentrum von S, also A, konjugiert mit den ganzen Leuten aus Z, also B, dann ist das Erzeugnis eine P-Gruppe. Und dann ist jedes Konjugierte davon auch eine P-Gruppe. Und wenn ich jetzt aber schaue, wie das hier vorne aussieht, dann ist das die Formulierung, die im Lemma von Matsuyama steht. Unter Stern. Da steht, dass für jedes G aus G genau diese Gruppe hier, dieses Erzeugnis, eine P-Gruppe sein soll. Und wir haben gerade gezeigt, dass das so ist, weil man das so umschreiben kann, aufgrund der Faktorisierung und aufgrund der Wahl der Untergruppen. Dies ist also Voraussetzung Stern aus dem Matsuyama-Lemma, was auch immer die Nummer war, 8.5 oder so. Genau, 8.5. Also existiert, ja, was steht in dem Lemma, was es dann gibt? Eine P-Sylow-Untergruppe S von G so, dass da irgendwas von B normalisiert wird. Und jetzt übersetzen wir das immer hier in unsere Situation. Jetzt übersetzen wir das wieder in unsere Situation. Also existiert eine P-Sylow-Untergruppe. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht gut. P von G so, dass das Erzeugnis aller Konjugierten mit Elementen aus G, so dass die Konjugierten P, P heißt jetzt die Gruppe, B normalisiert wird. Das ist aber genau das. Wenn wir jetzt wieder A durch Zentrum von S ersetzen und B durch Z, dann haben wir genau die Aussage, die wir zeigen wollen. Und das heißt sogar P, richtig so, wie es in Paula steht. Es gibt so eine P-Sylow-Untergruppe so, dass all diese Leute etwas erzeugen, was von Z normalisiert wird. Das sind nur noch das. Okay. So benutzen wir das später. Und jetzt beweisen wir nur noch einen Satz. Und der Beweis ist schön, da können wir ein Bild malen und Ideen benutzen, die wir so ähnlich schon gesehen haben. Da geht es um maximale p-lokale Untergruppen. Also müssen wir einmal kurz gucken, was da überhaupt los ist. Eine
Untergruppe von G heißt pedokal überhaupt erstmal, wenn sie der Normalisator einer nicht trivialen P-Untergruppe ist. Das heißt, bei diesem pedokal ist dieses kleine P immer eine Primzahl. Und die kann man dazu sagen, muss man nicht. Also man kann auch einfach sagen, es ist eine lokale Untergruppe und dann ist nicht klar, was die Primzahl ist, aber es ist klar, dass es eine geben muss. Wir legen uns später immer fest auf die Primzahl. Wichtig ist nicht trivial. Der Normalisator der 1-Untergruppe, die ja auch eine P-Untergruppe ist, ist die ganze Gruppe und die würde man deswegen aber nicht als lokal oder p-lokal bezeichnen. Da also bitte aufpassen. Und maximal p-lokal heißt man, wenn man p-lokal ist und eben nicht in einer noch größeren Untergruppe von G liegt, die ebenfalls p-lokal ist. Das heißt also nicht, dass man eine maximale Untergruppe von G ist, sondern nur, dass man maximal ist, also möglichst groß bezüglich Inklusion mit der Eigenschaft, eine p-lokale Untergruppe zu sein. Und ich habe ein Beispiel, das habe ich auch in Ihre Notizen geschrieben, mitgebracht, einfach nur damit Sie sich nochmal so vorstellen können, dass man die tatsächlich ständig sieht. Normalisatoren von Pseudo-Untergruppen sind zum Beispiel lokale Untergruppen. Laufen ständig über den Weg, brauchen ständig zum Argumentieren. Und in Beispiel 8.7 habe ich da einfach mal im Sym 4 was hingeschrieben. Und so da haben wir so Untergruppen, die zur Sym 3 isomorph sind, nämlich die Punktstabilisatoren. Und die sind jeweils 3 lokal, weil sie nämlich jeweils Normalisator einer 3-Sylloff-Untergruppe sind in der Gruppe. So, und so kann man das Spiel also spielen. Man fängt an mit einer P-Untergruppe, nimmt den Normalisator und wenn die P-Untergruppe nicht trivial war, dann ist die Untergruppe, die rauskommt, eine p-lokale Untergruppe. Und dann kann man gucken, ist die maximal p-lokal oder liegt die noch etwas größeren. Das Spiel spielen wir gleich. Jetzt wollte ich erstmal nur den Begriff so ein bisschen motivieren und zeigen, dass wir solche Untergruppen ständig sehen. Also nichts Künstliches. Und der Satz, den wir jetzt zeigen wollen, der gibt uns eine Konjugiertheitsaussage. Das ist schön, sowas hatten wir schon öfter. Bei Sylow benutzen wir ständig diese Konjugiertheitsaussage und feiern die. Manchmal explizit, manchmal eher implizit, indem wir nämlich benutzen, dass die Wirkung der Gruppe transitiv ist und man deswegen über den Normalisatorindex dann Aussagen kriegt. Das haben wir heute auch wieder benutzt. Und was da auch eine Rolle spielen wird, ist, dass man sich den Schnitt von maximalen p-lokalen Untergruppen anguckt und darüber eine Aussage trifft. Und das ist das letzte Resultat in Kapitel 8, das letzte vorbereitende Resultat. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir dann den Beweis des Abschlusssatzes einsteigen, immer an der richtigen Stelle die Voraussetzung so herauszustellen und zu feiern, dass man dann sieht, deswegen haben wir das bewiesen. Das ist nämlich jetzt genau maßgeschneidert für diese Situation und dann kommen wir da weiter. Okay. Worum geht es in dem Satz? P ist eine Primzahl, alles klar. Und jetzt gucken wir uns alle echten Untergruppen an von G, die maximal p-lokal sind. Manchmal ist die ganze Gruppe selber p-lokal. Zum Beispiel ist das immer dann der Fall, wenn man eine Primzahl am Wickel hat, für die das OP der Gruppe nicht trivial ist. Denn dann hat man ja dieses OP von G, was dann ein nicht trivialer p-Normalteiler ist. Die ganze Gruppe ist deswegen der Normalisator davon und dann ist die ganze Gruppe p-lokal. So, das wollen wir aber nicht haben. Wir wollen, dass die Untergruppen echte Untergruppen sind und die Menge aller maximalen p-lokalen Untergruppen von G soll jetzt Skript L heißen. Die gucken wir uns an. OP von G soll 1 sein, klar, sonst wäre G selber p-lokal. Und die einzige Voraussetzung, die wir stellen, ist die, dass wenn man sich zwei verschiedene maximale p-lokale Untergruppen anguckt, dass die dann keine p-Sylow-Untergruppe gemeinsam haben. Oder anders gesagt, wenn ich mit einer P-Untergruppe in der einen anfange und sehe, dass es da eine Sylow-Untergruppe ist und die in der anderen zufällig auch liegt, dann kann sie da keine Sylow-Untergruppe sein. Da muss es dann irgendwie noch wachsen. So, das ist eine Möglichkeit, wie man das interpretieren kann. Und das reicht, um zu zeigen, dass alle maximalen p-lokalen Untergruppen konjugiert sind in der Gruppe und dass wenn man zwei hernimmt und die schneidet, dass das dann P-Gruppen sind. Dass dann da also außer dem 1-Element keine P-Elemente drin liegen. Das sind zwei ziemlich starke Aussagen. Und ich bin jedes Mal überrascht, dass der Beweis irgendwie einfacher ist, als ich denke. Wir müssen uns nur ein bisschen Notation hernehmen und ein, zwei Vorüberlegungen machen und dann steht sofort alles da. Mit den üblichen Tricks in nilpotenten Gruppen. Okay. Vorbereitung sieht so aus.
dass wir uns ein Element aus Skript L hernehmen, also eine maximale pilokale Untergruppe, und dann so ein, zwei Eigenschaften festhalten, die wir dann allgemein für alle Elemente aus Skript L haben. Und dann nutzen wollen. Sei also L als L, so schreibe ich das Skript L an der Tafel. Und ich möchte jetzt zwei Dinge zeigen. Das eine, was ich zeigen möchte, ist, dass eine P-Sylow-Untergruppe von L automatisch auch eine P-Sylow-Untergruppe von ganz G ist. Und das ist dann eine Info, die wir für alle Elemente aus Skript L haben und benutzen können. Nummer 1. Und das zweite, was ich noch zeigen möchte, ist, dass wenn man sich das OP anguckt, dass dann diese Gruppe L selber der Normalisator davon ist, dass er also nicht noch wachsen kann. Das sind die beiden Aussagen, die ich hier festhalten möchte. Wir zeigen, und das benutzen wir dann später für alle Elemente von Skript L. Ich halte es hier mal so ein bisschen als Aussage fest, damit ich das zitieren kann. Aussage A. Die Sylow-Untergruppen von L sind automatisch welche von G, das schreibe ich jetzt mal so. Sylpl ist eine Teilmenge von Sylpg. Und die zweite Aussage ist, dass L der Normalisator in G von G ist. Okay, wir zeigen das mal A. Dann nehmen wir uns eine Sylow-Gruppe her. Den Normalisator an. Wenn ich etwas nehme, so ein G aus dem Normalisator von S, dann gucke ich mir jetzt L an und L konjugiert mit G. Und ich behaupte, dass S in diesen beiden Untergruppen liegt. Naja, S liegt in L, da kommt es ja her. Und da S dasselbe ist wie S hoch G, schließlich liegt der G im Normalisator, liegt S gleich S hoch G auch in L hoch G. Und aus Ordnungsgründen ist es dann in beiden eine Sylow-Untergruppe. L und L hoch G sind ja konjugiert, also isomorph, haben die gleiche Ordnung, haben die gleiche, den gleichen P-Anteil. Also haben L und L hoch G eine P-Sylow-Untergruppe gemeinsam. Gleichzeitig war L von Anfang an eine maximale p-lokale Untergruppe und dann sind alle Konjugierten davon auch maximale p-lokale Untergruppen. Jetzt haben die aber eine P-Sylow-Untergruppe gemeinsam und in der Voraussetzung in Satz 8.8 steht, dass zwei verschiedene Elemente keine gemeinsame P-Sylow-Untergruppe haben sollen. Das heißt, dass sie nicht verschieden sein können. Also sind sie gleich, das heißt L gleich L hoch G, und damit haben wir gezeigt, dass der Normalisator von S im Normalisator von L liegt. Nach Voraussetzung 1 Skript L folgt L gleich L G. Das heißt, G liegt im Normalisator von L. Aha, jetzt liegt also der Normalisator von S im Normalisator von L, und insbesondere muss dann S eine P-Sylow-Untergruppe im Normalisator von S sein. Genau, das ist Lemma, nee, Korollar 3.3. Korollar 3.3 von ganz vom Anfang sagt uns, wenn eine P-Gruppe eine P-Sylow-Untergruppe in ihrem Normalisator ist, dann ist sie eine von der ganzen großen Gruppe. Jede P-Sylow-Untergruppe von L auch schon eine von G ist. Das war Aussage A. Und dann kommt Aussage B. Dazu gucken wir uns das OP von L erstmal an. Das ist nicht 1, weil L nach Voraussetzung ja P-lokal ist. Und der Normalisator davon ist dann eine P-lokale Untergruppe, in der L drin liegt. nach Voraussetzung G nicht dieser Normalisator sein kann, denn ansonsten wäre OP von G von 1 verschieden. Aber nach Voraussetzung ist OP von G gleich 1. Also nochmal. L normalisiert OP von L, liegt also im Normalisator davon. Gleichzeitig ist OP von L nicht 1 und deswegen ist das hier der Normalisator einer nicht-trivialen P-Untergruppe, ist also eine p-lokale Untergruppe von G. Wenn das ganz G wäre, dann hätte G einen nicht-trivialen P-Normalteiler, hat es aber nicht. Also es ist eine echte p-lokale Untergruppe von G. Und L liegt da drin, aber L ist ja schon eine maximale p-lokale Untergruppe, kann also in so einer nur dann drin liegen, wenn die gleich sind. Und daraus folgt G. Nach all diesen Vorüberlegungen können wir jetzt ein L hernehmen und festhalten. Ja, da folgt jetzt irgendwie noch mehr Kram, aber brauche ich das eigentlich alles? Wir werden es sehen. Wir fangen mit diesem festen L aus Skript L an, nehmen uns ein zweites Ding her und zeigen, dass die konjugiert sind. Das ist ganz einfach. Die zweite Aussage ist die, wo wir ein bisschen mehr zu tun haben. Sei. Möchte ich das festhalten? Ja, doch. Sei L aus Skript L fest. Unser H ebenfalls aus Skript L. Ziel ist zu zeigen, dass die konjugiert sind in G. Und das mache ich hier nämlich über den Satz von Sylow. Ich nehme also jetzt wieder eine Sylow-Gruppe S von L her und eine Sylow-Gruppe T von H. Dann wissen wir ja mit Teil A, dass das schon Sylow-Untergruppen von ganz G sind und dass die deswegen in G konjugiert sind. Gehe ich die mal fröhlich und zwar nehme ich mir so ein G aus B, so dass ich S auf andersrum, das T hoch G gleich S ist. Also nochmal, S und T sind erstmal als Sylow-Untergruppen von L bzw. H gewählt, aber mit Aussage A, die wir gezeigt haben, sind es dann schon Sylow-Untergruppen von G, deswegen sind sie mit dem Satz von Sylow in G konjugiert. Und ich finde deswegen so ein G aus G, was diese Konjugation macht. Das schreibe ich einfach T hoch G gleich S. Na, dann behaupte ich, dass das gleiche G auch die Konjugation von H zu L macht. Das funktioniert jetzt schon. Gucken wir einmal kurz, warum das so geht. Denn S, was das gleiche ist wie T hoch G, ist enthalten in H hoch G. Und gleichzeitig ist S aber auch in L, da kommt es ja her. Also liegt jetzt S einerseits in H hoch G und andererseits in L und ist eine Sylow-Untergruppe, ist also eine gemeinsame Sylow-Untergruppe. Und nach Voraussetzung geht das nur, wenn diese beiden P-Lokalen gleich sind. Wir benutzen also immer wieder diese Voraussetzung, die so unscheinbar aussieht, aber ziemlich heftig ist. Also ist S eine gemeinsame Sylow-Untergruppe von S und G, Entschuldigung, von L und H auf G. Und nach Voraussetzung bedeutet das L gleich H auf G. Das heißt, dass das gleiche G, was uns T auf S konjugiert, uns auch schon H auf L konjugiert. Sehr schön. Damit haben wir den ersten Teil geschafft. Jetzt kommt der zweite. Und für den zweiten Teil male ich ein Bild zur Orientierung, wo wir gleich hinwollen. Wir wählen nämlich jetzt ein H aus Skript L so, dass der Durchschnitt von L und H einen möglichst großen P-Anteil hat. Wir gehen also davon aus, dass die Aussage, die wir zeigen wollen, nicht stimmt. Der Durchschnitt ist nicht immer eine P-Strich-Gruppe, sondern da kann durchaus mal ein P vorkommen. Und dann wählen wir halt alles so, dass so ein Durchschnitt mal einen möglichst großen P-Anteil hat. Angenommen, die zweite Aussage des Satzes sei falsch. Durchschnitt k geschen L durch eine möglichst große P-Potenz teilbar ist. Und möglichst große P-Potenz unter der Annahme, dass die Aussage falsch ist, heißt, dass diese P-Potenz nicht 1 ist, sondern mindestens P. Haben wir da jetzt also diese große P-Potenz. Die größte P-Potenz, die Gruppenordnung teilt, gibt an, wie groß P-Sydow-Untergruppen sind. Also spielen hier die P-Sydow-Untergruppen eine Rolle. Und wir nehmen jetzt mal eine her. Das ist x. Und P-Sydow-Untergruppen von A geschnitten L. Und jetzt mal hier ein Bild. Zur Orientierung, wo wir hinwollen. Und um zu zeigen, dass wir jetzt eine Strategie benutzen, die wir so ähnlich schon ein paar Mal gesehen haben. Ich habe da mal so ein Reißverschlussgefühl. Ich weiß gar nicht genau warum. Also bei x fangen wir an. X liegt in H geschnitten L, das heißt, irgendwo müssen hier H und L rumlaufen. Sagen wir, H ist da, L ist da. Hier passiert erstmal nichts Spannendes, aber innerhalb von L machen wir das gleich noch ein bisschen interessanter, weil wir uns nämlich der S hernehmen, unsere P-Sydow-Untergruppe von L, und die wählen wir so, dass X da drin liegt. Das geht. X liegt in L, liegt also in einer P-Sydow-Untergruppe von L, dann kann man einfach S nehmen. Dann haben wir also hier unseres S. Und wir werden uns dann klar machen, dass x und s nicht gleich sind, dass also x eine echte Untergruppe ist und deswegen echt im Normalisator liegt. Das heißt, dazwischen haben wir irgendwie noch den Normalisator von, s, von x in s. Das machen wir uns gleich klar, dass das Bild irgendwie so aussieht. Und dann ist die Strategie, also hier ist P-Gruppengedöns, dann passiert noch irgendwas. Und jetzt bringen wir eine dritte p-lokale Untergruppe ins Spiel, indem wir uns nämlich den Normalisator von x angucken. X ist ja jetzt eine nicht-triviale p-Gruppe. Der Normalisator davon ist also p-lokal. Das heißt, der läuft hier irgendwo rum. So. Liegt in einer maximalen p-lokalen, die heißt dann meinetwegen m. Ja, der ist wirklich m, das ist gut. Und plötzlich haben wir dann eine dritte p-lokale im Bild, die mit L einen Schnitt hat, der irgendwie größer aussieht p-mäßig. Und das benutzen wir dann. Und dann so reißverschlussmäßig gut, flippen da so Sachen zusammen und dann sehen wir, dass das alles zusammenbricht und so gar nicht geht. Und es ist nicht so schwierig, wie es jetzt nach meiner Erklärung vielleicht klingt. Wir müssen eigentlich nur aufschreiben, was da in dem Bild drinsteckt und dann ist alles sofort fertig. Okay. Notation haben wir schon. Bla bla bla. X haben wir schon, x ist nicht 1. Und jetzt nehme ich mir, wie ich gerade schon gesagt habe, so x enthalten in einer P-Sydow-Untergruppe von L, so wie in dem Bild. Und x liegt auch in einer P-Sydow-Untergruppe von H. Und im Prinzip sind bis dahin noch die beiden Seiten des Bildes symmetrisch. H und L verhalten sich bisher noch gleich in Bezug auf x. Aber jetzt möchte ich halt sagen, naja, wenn H und L eine gemeinsame P-Sydow-Untergruppe hätten, dann wären sie gleich. Sie sollen aber ja verschieden sein. Wir gucken uns ja nur den Schnitt von verschiedenen. Sie haben also keine P-Sydow-Untergruppe gemeinsam. Insbesondere kann das x jetzt keine P-Sydow-Untergruppe von den beiden sein. Sonst hätten sie eine gemeinsame. Und jetzt bringe ich Asymmetrie rein und entscheide mich, dass x nicht gleich s sein soll. Dass x also keine P-Sydow-Untergruppe von L ist, sondern echt in einer P-Sydow-Untergruppe drin liegt. Und damit mache ich das Bild jetzt zum ersten Mal asymmetrisch. Jetzt ist nicht mehr egal, was H und was L ist. Aha. Verschieden sind, ist x keine P-Sydow-Untergruppe von L und oder x keine P-Sydow-Untergruppe von A und OBDA sei da und deswegen X echt in S enthalten. Und jetzt fangen wir an, die rechte Seite des Bildes irgendwie interessant zu machen. Echte Untergruppe zu sein heißt, dass der Normalisator wächst. Das ist irgendwas aus Kapitel 3. Das heißt, jetzt gucken wir uns den Normalisator an. Normalisator in g von x enthalten in m, was ein Element aus l ist. All das finden wir, da x ungleich 1 und der Normalisator von x daher eine p-lokale Untergruppe ist. Und jede p-lokale liegt in einer maximalen p-lokalen. Es ist selber eine oder man findet halt noch so eine größere und die heißt jetzt m. Und ja, so habe ich M jetzt halt genannt oder gewählt. Das heißt, das M ist irgendwie geeignet. Da hätte ich jetzt normalerweise, wenn jetzt nicht die Tafel gleich zu Ende wäre und ich hier irgendwie fertig werden wollte, dann hätte ich das ordentlicher gemacht und hätte gesagt, das ist ein P-Lokale, sei also jetzt M aus Skript L eine maximale P-Lokale, die das enthält. Jetzt habe ich es ordentlich gesagt und dann hoffe ich, dass Sie mir den nicht ganz so ordentlichen Anstieg da verzeihen. Naja, und jetzt ist x echt enthalten im Schnitt von L und M. Denn x liegt ja echt im Normalisator von x in S, der in diesen beiden maximalen P-Lokalen liegt. Und da das immer nur eine P-Gruppe ist, haben wir jetzt einen Durchschnitt von zwei maximalen P-Lokalen mit einem größeren P-Anteil in der Ordnung als H und L. Aber die waren ja so gewählt, dass es möglichst groß sein sollte. Heißt also, dass das nur dann geht, wenn M und L gleich sind. Nach Wahl von H muss also M gleich L sein. Was heißt das? Das heißt also, dass dieser rechte Teil des Bildes so zusammenrutscht und dass der Normalisator von x in Wirklichkeit in n liegt. Na gut. Das heißt, Normalisator von x liegt in L. Und was mache ich dann? Ach so, ja. Dann kann ich das Ganze auf der anderen Seite machen. H. X liegt ja in einer P-Sylow-Untergruppe von H, dann kann ich da also eine hernehmen und der einen Namen geben, sagen wir mal T. Und der Normalisator von X in diesem T muss dann in L liegen. Ist nun X in T, was in der P-Sylow-Untergruppe von H ist, so ist der Normalisator in T von X einerseits in H, weil es ja alles noch in T liegt, eben auch in L, weil wir ja im Normalisator von x sind. Und das ist dann ein Widerspruch, denn x ist nicht gleich t und dann muss dieser Normalisator wachsen und dann haben wir wieder was mit einem größeren p-Anteil, was aber nicht erlaubt ist, weil ja x schon eine p-Sylow-Untergruppe von L und H war. Das heißt, da kann jetzt nicht noch eine größere p-Untergruppe kommen.
Machen Sie eigentlich einen Unterschied zwischen, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, aber Sie haben, manchmal schreiben Sie, ist nicht, also dann haben Sie so ein kleiner gleich mit durchgestrichenem ist gleich und manchmal haben Sie nur ein kleiner, zum Beispiel x kleiner in s von x in der vorletzten Zeile.
Oh, Entschuldigung, ja, das ist,
also manchmal, Sie das,
manchmal erinnere ich mich, dass ich es so machen möchte, weil das noch ordentlicher ist, also noch unmissverständlicher. Und manchmal unterwegs im Eifersgefecht vergesse ich das. Eifersgefecht möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Das ist das, was ich klarer finde. Es bedeutet es leichter,
ja.
Aber das ist das, was ich klarer finde, weil es nämlich heißt Untergruppe und echte Untergruppe. Danke für die Frage. Mhm.
Ich wollte gerne wissen, ob Sie eben den Symbolen unterschiedliche Bedeutungen zuschreiben.
Nee, tatsächlich nicht, sondern es ist so, dass ich mich, wann immer ich es kann, konzentriere, um das zu schreiben und das andere, das passiert dann halt manchmal. Danke für den Hinweis.
Ich verstehe, bei Ihnen verstehe ich beides. Also wenn Sie das eine oder das andere schreiben, werde ich jetzt mal gleich interpretieren, wenn Sie nichts anderes sagen. Okay, der Widerspruch kommt, wie gesagt, daher, dass man jetzt die Möglichkeiten hat, die sind gleich und das geht nicht, weil dann die Sylow-Untergruppe von H in L liegt. Oder sie sind unterschiedlich, aber das geht auch nicht, weil das dann ja echt wachsen würde und man aber ja am Anfang X als Sylow-Untergruppe gewählt hat vom Durchschnitt und dann kann nichts mehr wachsen. Okay. Wozu war das jetzt nochmal genau ein Widerspruch? Zu der Annahme, die hier oben steht, dass die zweite Aussage falsch ist. Das heißt, in dem Moment, wir können das Ganze ja nochmal philosophisch anders angucken. In dem Moment, wo man da im Durchschnitt von zwei verschiedenen maximalen P-Lokalen überhaupt nicht triviale P-Elemente findet, kann man anfangen so zu argumentieren, so reißverschlussmäßig, und einen Widerspruch bekommen. Und daran liegt es, dass der Durchschnitt ein P' groß ist. Und wenn wir das dann später benutzen wollen, dann ist die spannende Frage, wie kriegt man diese unscheinbare, aber wie wir gesehen haben, heftige Voraussetzung hin, dass zwei verschiedene maximale p-lokale Untergruppen keine gemeinsame p-Sylow-Untergruppe haben. Das würde uns dann beschäftigen an der entsprechenden Stelle. Dann haben wir diesen tollen Satz und können den benutzen. Ich wische jetzt und dann rede ich ein bisschen, dann wische ich nochmal und dann fangen wir an, den P-hoch-Alpha-Koch-Beta-Satz zu beweisen. Ich werde da ein bisschen was zur groben Strategie sagen und dann können wir auch schon anfangen und ein paar ganz wichtige Schritte abhaken, bevor wir dann ins technische Klein-Klein gehen nächste Woche. Ja, mehr wollte ich deiner Stelle noch gar nicht sagen. Letztes Mal hatte doch jemand die Theorie, ich weiß nicht mehr, wann Sie das, dass wir, egal wann die Pause ist und egal wie lang sie ist, immer genau bis 3:15 machen. Mal gucken, wie es heute ist. Wir wollen zeigen, dass Gruppen, deren Ordnung nur durch höchstens zwei verschiedene Primzahlen teilweise aufgeteilt sind. Das ist bekannt als P-Alpha-Koch-Beta-Satz oder auch im Englischen häufig P to the A, Q to the B, Theorem of Bernstein, Satz von Bernstein, einer von vielen spannenden Sätzen von Bernstein. Bernstein hat durch viele Vermutungen und auch eigene Arbeit die Gruppentheorie und auch die Anfänge der Darstellungstheorie maßgeblich vorangetrieben. Tatsächlich war der darstellungstheoretische Beweis für diesen Satz, den manche hier kennen, einer der Gründe, warum man dachte, okay, wenn man so coole Sachen mit diesen Darstellungen beweisen kann, dann scheint das eine Theorie zu sein, bei der es sich lohnt, da weiterzumachen. Und wie wir heute wissen, hat sich das sehr gelohnt. Gleichzeitig ist es aber ja eine Aussage über endliche Gruppen, die irgendwie so aussieht, als müsste man sie auch gruppentheoretisch beweisen können. Und deswegen gab es natürlich Leute, die gesagt haben, ja, probieren wir es doch mal irgendwie anders mit gruppentheoretischen Werkzeugen. Und eine ganze Weile klappte das nicht. Der Satz war zu groß für die Gruppentheorie, die es zu der Zeit gab. Und erst in den 70er Jahren, also lange nachdem es vermutet wurde und auch eine Weile nach den ersten Beweisen, ist es dann gelungen, das gruppentheoretisch zu beweisen. Da haben mehrere Leute dran mitgearbeitet, teilweise so in Spezialfällen. Am Ende kam das irgendwie alles zusammen. Und drei Namen, die ich da auf jeden Fall sagen möchte, sind Bender, Goldschmidt und Matsuyama. Und dann hatte man also einen Beweis. Und die Strategie, die wir jetzt verfolgen, ist ein Beispiel für eine lokale Methode in der Gruppentheorie, die ausnutzt, dass man maximale Untergruppen anguckt und gegeneinander ausspielt und irgendwie miteinander in Beziehung setzt. Hier ist in einem Kontext der Fall, der noch überschaubar ist. Ich würde ja sagen, wenn man einen gruppentheoretischen Satz in ein, zwei Vorlesungen beweisen kann, mit ein bisschen Vorarbeit, dann ist es noch kein wirklich großer Satz. Für uns ist er aber groß. Im Vergleich zu dem, was wir bisher gemacht haben, ist es wirklich viel, was hier zusammenkommt und was zusammenspielt und was wir ausnutzen. Deswegen brauchen wir auch ein bisschen Orientierung. Ich wische also gleich den Rest der Tafel, damit wir genug Platz haben und loslegen können mit unserer Strategie. Wir werden natürlich, wir reden über endliche Gruppen, mit einem minimalen Gegenbeispiel argumentieren. Wir werden alles, was wir über auflösbare Gruppen wissen, da reinwerfen, um herauszubekommen, dass unser minimales Gegenbeispiel einfach ist. Und dann gucken wir uns die ganze Zeit maximale Untergruppen an. Wir wissen, dass die auflösbar sind, können über die Fitting-Gruppe interessante Dinge sagen. Immerhin gibt es nur zwei verschiedene Primzahlen, die da rumlaufen. Was soll da schon passieren? Spannend wird es immer dann, wenn die beiden Primzahlen interagieren. Da haben wir dann Situationen von teilerfremder Operation, können wir da unser ganzes Wissen draufwerfen. Wir werden immer wieder mit Auflösbarkeit argumentieren in diesen echten Untergruppen. Und so wird es nach und nach alles zusammenkommen. Und Hintergrund ist immer maximale Untergruppen gleichzeitig angucken und in Beziehung setzen und verstehen, wie die sich gegenseitig beeinflussen, ob die gleich sind, ob die unterschiedlich sind und was da so passiert. Das ist ein Beispiel für etwas, was dann später unter dem Namen Wendler-Methode Eingang in die gruppentheoretische Literatur gefunden hat, diese Methode mit maximalen Untergruppen zu arbeiten und sie sich gegenseitig irgendwie beeinflussen zu lassen. Wer mehr wissen möchte, möge mich zu irgendeiner geeigneten Zeit ansprechen und dann aufpassen, dass ich irgendwann mal wieder aufhöre zu reden. Das ist die große Gefahr. Als wir damals darüber gesprochen haben, Wendler und ich, das hat nämlich auch in meiner Doktorarbeit eine Rolle gespielt, dieses Thema mit den maximalen Untergruppen, da haben wir dieses sich gegenseitig beeinflussen von maximalen Untergruppen Infektion genannt. Nicht ahnend, dass solche Wörter dann später echt belastet sind und man denen vielleicht nicht mehr so locker benutzt. Gut. Bereit? Wir haben den Satz, wenn wir eine endliche Gruppe haben, deren Ordnung nur durch höchstens zwei verschiedene Primzahlen teilbar ist, dann ist diese Gruppe auflösbar. Okay. Wir wollen ein minimales Gegenbeispiel betrachten. Und das Erste, was wir feststellen, ist, dass da wirklich zwei verschiedene Primzahlen rumlaufen. Wenn wir nur eine hätten, dann wäre es eine P-Gruppe bzw. Q-Gruppe. Und die sind nilpotent, also auflösbar, also ist dann die Gruppe kein Gegenbeispiel. Das halten wir also schon mal fest. Okay, wir haben zwei verschiedene Primzahlen, die heißen ab jetzt für immer P und Q. Und dann gucken wir wollen ja jetzt die Struktur von G erstmal so ein bisschen grob begrenzen, dann gucken wir, die so oft bei minimalen Gegenbeispielen, wie vererben sich denn die Voraussetzungen? Was wissen wir über Untergruppen, Normalteiler, Faktorgruppen, bla bla bla. Also gucken wir doch mal. Was ist denn los mit Untergruppen von G? Mit dem Satz von Lagrange teilt die Ordnung einer Untergruppe die Ordnung der großen Gruppe. Alle Primzahlen, die in der Untergruppenordnung vorkommen, müssen also auch in der großen Gruppenordnung vorkommen und da laufen nur zwei herum. Also laufen auch in Untergruppen nur höchstens zwei herum. Und damit erfüllen alle Untergruppen von G die Voraussetzung des Satzes. Sobald sie also echte Untergruppen sind, folgt aus der Minimalität von G, dass diese Untergruppen auflösbar sind. Und damit haben wir quatschenderweise römisch 1 gezeigt. Alle echten Untergruppen von G sind auflösbar. Und übrigens erfüllen nicht nur Untergruppen, sondern insbesondere auch Normalteiler und Faktorgruppen die Voraussetzung des Satzes. Und jeder Normalteiler, jede Faktorgruppe sogar auch, schreibe ich mal direkt wieder zu. Die Voraussetzung des Satzes. Sobald die Untergruppe also echt ist, also kleinere Ordnung hat, sagt dann die Minimalität von G, okay, kleines Beispiel, Voraussetzungen sind erfüllt, also gibt der Satz und die Gruppe ist auflösbar. Damit haben wir römisch 1 bewiesen und damit haben wir auch schon im Wesentlichen gesehen, was da in römisch 2 passiert. Denn angenommen, G sei nicht einfach, Dann nehmen wir uns also einen nicht-trivialen, echten Normalteiler her. Die Gruppe kann ja die Einfachheit nicht dadurch verletzen, dass sie trivial ist. Die triviale Gruppe ist auflösbar. So. G hat mindestens Ordnung P mal Q. Dann gucken wir mal. Angenommen, es sei 1 ungleich N, ein echter Normalteiler von G. Dann benutzen wir, was wir uns gerade für römisch 1 überlegt haben. Dieser Normalteiler hat auch eine Gruppenordnung, die nur durch höchstens zwei Primzahlen teilbar ist, ist echt und ist deswegen auflösbar. Bei der Fachtelgruppe ist es auch so, dass sie echt ist und dass die Ordnungen nur durch höchstens zwei Primzahlen teilbar sind. Er ist also ist nach, mit dem Satz und der Minimalität von G auch die Fachtelgruppe auflösbar. Und dann benutzen wir etwas aus Kapitel 5. Ich habe vergessen, was. 5 irgendwas sagt, wenn ich einen Normalteiler habe, mit der auflösbar ist mit auflösbarer Faktorgruppe. Lemma 5,3 ist das.
Dann ist die Gruppe auflösbar. Dann sind N und G zu N auflösbar, wenn wir so einen echten, nicht trivialen Normalteiler N haben. Lemma 5,3.
Ich glaube, es war ein Lemma. Das war doch so ein Lemma mit mehreren Teilen, wo Auflösbarkeit charakterisiert wurde, wenn ich mich nicht sehr täusche. Satz? Na Moment, das geht nicht. Satz 5,3. Dankeschön.
G auflösbar. Und das geht natürlich nicht, denn G ist ein Gegenbeispiel. Widerspruch zur Annahme, also haben wir so einen Normalteiler nicht und G ist nicht trivial, also einfach.
Das war der Beweis von 2 und ein großer Schritt. Als nächstes gucken wir uns zum ersten Mal von vielen Malen eine maximale Untergruppe von G an. Nennen wir sie M. In Römisch 3 behaupten wir, immer dann, wenn wir einen nicht trivialen Normalteiler einer maximalen Untergruppe M sehen, dann ist der Normalisator davon genau diese maximale Untergruppe M, mit der wir angefangen haben. Na, okay. Gucken wir mal. Sei das alles so, wie es da steht. Genau, muss ich nicht nochmal abschreiben.
Da x ein Normalteiler von m ist, liegt m im Normalisator von x. Jetzt war m eine maximale Untergruppe. Und maximale Untergruppen haben die Eigenschaft, dass wenn sie in einer Untergruppe von G liegen, dass dann diese Untergruppe G selbst sein muss oder die maximale Untergruppe selber. Naja, das eine ist das, was wir wollen. Das andere, da gucken wir mal, könnte es sein, dass der Normalisator von X ganz G ist. X war jetzt nicht trivial vorausgesetzt, wäre also dann ein nicht trivialer Normalteiler von G und das widerspricht eklatant römisch 2, was wir gerade gelesen haben.
Das heißt, zusammen mit dem Schrei folgt,
dass der Normalisator genau M ist. So, und gerade dann, wenn wir denken, ach, sehr super, es sind immer so zwei Zeiler, da sind wir in 10 Minuten mit dem Beweis fertig. Nee. Aber der Anfang ist schön entspannt, weil wir hier am Anfang einfach große Dinge ausnutzen und weil wir eine starke Voraussetzung haben. Unser minimales Gegenbeispiel liefert uns wegen der Minimalität jetzt ständig ganz viele starke Informationen. Wir haben jetzt da unheimlich viel auflösbares Zeug vom Laufen. Durch die Einfachheit von G haben wir unheimlich viele Infos über lokale Untergruppen. Und am Anfang können wir das alles noch sehr gut und sehr direkt ausnutzen. Das wird dann später noch spannender. Ich möchte jetzt die Notation motivieren, die als nächstes kommt. Da maximale Untergruppen auflösbar sind und wir über auflösbare Gruppen so viel wissen und wir nur zwei Primzahlen haben, was dann immer dann gut ist, wenn wir zum Beispiel Fittinggruppen untersuchen. Fittinggruppen sind jetzt ja immer direkte Produkte aus OPs und OQs und mehr kann da nicht rumlaufen. Allein schon deswegen sind maximale Untergruppen für uns interessant und die kommen jetzt in zwei Geschmacksrichtungen, wie wir später sehen werden. Deswegen also nicht nur Script M für die Menge aller maximalen Untergruppen von G, sondern
Wir nehmen uns dann noch zwei Teilmengen her, die gekennzeichnet sind durch die Primzahlen Pi und Q, weil die nämlich da jeweils eine besondere Rolle spielen. Wir haben Skript M Index P für die maximalen Untergruppen von G, bei denen die Fitting-Gruppe eine P-Gruppe ist. Und wir haben Skript M Index Q für diejenigen maximalen Untergruppen von G, bei denen die Fitting-Gruppe eine Q-Untergruppe ist. Ob diese Mengen nicht leer sind, ist erstmal nicht klar. Ob die Vereinigung dieser beiden Mengen vielleicht alles ist, was irgendwie cool wäre, weil nämlich dann die maximalen Untergruppen so schön sortiert daherkämen, wissen wir auch noch nicht. Erstmal ist nur klar, die Primzahlen P und Q sind hier irgendwie besonders und immer dann, wenn wir sie zusammen sehen, können wir irgendwie Dinge tun. Aber wie sich herausstellen wird, ist die Situation, dass man erstmal nur eine Primzahl der Fitting-Gruppe sieht, die, mit der wir uns oft befassen müssen. Und deswegen kommen jetzt schon diese Mengen, Skript M P und Skript M Q. So, weiter geht's mit Römisch 4. Ich habe es gerade schon angedeutet. Wenn man diese Mengen so sieht, ist die erste Frage, warum sind die überhaupt nicht leer? Und die zweite Frage, ist vielleicht die Vereinigung der beiden alles? Und Skript 4 beantwortet diese Frage, aber das ist sehr viel Arbeit. Das schaffen wir auf keinen Fall heute, sondern wir fangen jetzt an. Es ist tatsächlich der größte abgeschlossene Teilbereich dieses Beweises, Skript 4 zu zeigen. Das ist wirklich... Aber gut, ne? Wir sind nämlich zum Spaß hier. Oder nicht nur. Wir beweisen das, also indem wir das machen, was ich vorhin beschrieben habe, Bender-Methode. Man guckt sich immer zwei maximale Untergruppen an und irgendwie stellt eine Beziehung zwischen denen her und versucht dann Informationen hin und her zu schieben. Nach dem Motto, wenn die eine maximale Untergruppe die andere in folgender Weise beeinflusst, dann, schieb Info hin und her, müssen die am Ende gleich sein. Das ist quasi die Idee, die wir hier verfolgen. Das ist das Grundgerüst der Bender-Methode. Und wie auch immer das damit zu tun hat, wie man jetzt Skript 4 zeigt, ich würde sagen, dass wir einfach mal anfangen. Es steht schon in den Notizen, dass wir diese Aussage zeigen, indem wir, zweite Stufe des Widerspruchsbeweises, annehmen, dass das nicht so sei. Auch hier kriegen wir dann wieder starke Werkzeuge in die Hand. Denn wenn die Vereinigung von Skript MP und Skript MQ nicht ganz M ist, dann bedeutet das doch, dass es eine maximale Untergruppe gibt von G, bei der wir in der Fitting-Gruppe beide Primzahlen sehen. Beide gleichzeitig. Und insbesondere finden wir dann da drin P-Elemente und Q-Elemente, die sich zentralisieren, zum Beispiel. Das heißt, da sind plötzlich Dinge, Elemente, mit denen man irgendwie was tun kann. Da kommen interessante lokale Untergruppen raus. Und so eine maximale Untergruppe nehmen wir uns jetzt her. Die soll M heißen, das steht schon in Ihren Notizen. M hat also jetzt die Eigenschaft, dass da sowohl OP als auch OQ nicht trivial sind. Und diese beiden kriegen jetzt Namen, P und Q. Die Gruppe ist auflösbar, die Fitting-Gruppe enthält deswegen ihren Zentralisator. Und ab jetzt betrachten wir diese maximale Untergruppe M, die wir so speziell gewählt haben, und beginnen mit der Bender-Methode zu arbeiten. Deswegen kommt jetzt diese Pfeilnotation. Da haben wir früher halt immer Infektion zugesagt. Ich werde mir jetzt irgendwie spontan etwas anderes überlegen. Und diese Beziehung zwischen maximalen Untergruppen von G, die habe ich erstmal ganz allgemein dahingeschrieben mit diesem Kringelpfeil. Wenn ich zwei maximale Untergruppen H und L von G habe, dann sage ich H Kringelpfeil L. Wir können ja sagen, H beeinflusst L. Das finde ich schön. Ich möchte dafür ein Wort haben, das asymmetrisch klingt. Denn H beeinflusst L heißt ja nicht, dass umgekehrt auch H von L beeinflusst wird. Ne? Könnte einseitig sein. Und das ist mir wichtig, diese Notation ist asymmetrisch und ich möchte, dass dann auch das Wort, was dazu gehört, asymmetrisch ist. Also sagen wir jetzt H beeinflusst L, genau dann, wenn der Zentralisator von OP von L geschnitten H in L liegt, und auch der Zentralisator von OQ von L geschnitten H in L liegt. Heißt also, dass da so eine gewisse Untergruppe, die was mit L und H zu tun hat, in L gefangen ist. So kann man sich das vorstellen. H beeinflusst L heißt, gewisse Untergruppen, die was mit L und H zu tun haben, sind in L gefangen und gucken da nicht raus. Das ist das Bild, das wir im Kopf haben sollten. Naja, und das Ziel ist jetzt, Beeinflussung heißt Gleichheit. warum zur Hölle das stimmen sollte, keine Ahnung. Aber wir hangeln uns da jetzt Schritt für Schritt ran. Vielleicht haben Sie schon gesehen, dass wir da so ein schönes Zwischenziel haben in Schritt 4. Und das ist ganz oft so, wenn man mit der Bender-Methode arbeitet, dass man zeigt, wenn zwei Sachen sich gegenseitig beeinflussen, sind sie gleich. Und auch da gibt es, wenn draußen in der Welt, die noch ein bisschen komplizierter ist als hier im Seminarraum, und wenn man da mit der Bender-Methode arbeitet, dann ist es manchmal so, dass man das so nicht zeigen kann, sondern dass man zeigt, wenn die beiden Untergruppen sich gegenseitig beeinflussen, sind sie gleich. Oder es passiert ein ganz spezieller Ausnahmefall, den man dann immer noch mal extra angucken muss. Dass der hier nicht vorkommt, macht uns das Leben schon mal deutlich leichter. Schritt 4 ist also ein wunderbares Zwischenziel. Gegenseitige Beeinflussung oder Beeinflussung in die eine Richtung heißt auch Beeinflussung in die andere Richtung. Und wir werden dann später sehen, dass das Gleichheit erzielt. Das ist quasi die Essenz von Schritt 4 und 5. Und wir hangeln uns einfach mal da lang, entlang der Schritte. Zunächst mal wollen wir ein kleines Kriterium festhalten, das Beeinflussung erzwingt. Nämlich, und wir sind wieder bei den beiden Primzahlen, wir haben ja P und Q in der Fittinggruppe von M, die wir da sehen. Dann haben wir OP von M, was P heißt, und OQ von M, was Q heißt. Die Zentren davon sind interessant, die sind auf jeden Fall nicht trivial. Und man kann jetzt Beeinflussung erzwingen, in dem Moment, wo diese Zentren in einer maximalen Untergruppe drin liegen. Das ist Schritt 1 und den zeigen wir jetzt. Ich mache mal wieder so Puller für die Schritte. Das habe ich irgendwann schon mal gemacht. Ich glaube beim Satz von Bären und ich fand es immer gut. Das heißt, wenn da jetzt sowas steht wie Schritt 1, 2, 3 und so weiter, dann mache ich da so Puller, damit wir die Beweise auseinanderhalten können. Und wir wollen jetzt zeigen, wenn Zentrum von P und Zentrum von Q in einer Untergruppe H liegen, in einer maximalen Untergruppe H von G, dann beeinflusst H die Untergruppe M, mit der wir angefangen haben. Okay. Was wissen wir denn? Das Zentrum von P ist eine charakteristische Untergruppe von P, weil das Zentrum einfach immer charakteristisch ist. P war doch dasselbe wie OP von M. Und OP von M ist ein Normalteiler, sogar auch charakteristisch in M. Daher ist das Zentrum von P auf jeden Fall ein Normalteiler von M. Genauso ist das Zentrum von Q ein Normalteiler. Erstmal für P weiter und dann später gucken wir und holen das Q wieder ab. In Römisch 2 haben wir gesehen, dass bei nicht-trivialen Normalteilern, in Schritt 3 haben wir gesehen, dass bei nicht-trivialen Normalteilern von maximalen Untergruppen die maximale Untergruppe selber der komplette Normalisator ist. Der wird nicht größer. Hier haben wir jetzt Normalteiler von M gefunden, das heißt M muss der Normalisator sein. Steht es im Prinzip da. Wegen der Voraussetzung, dass das Zentrum von P in H liegt, ist jetzt also der Zentralisator in E von P geschnitten H. Naja, das Zentrum von P liegt in P und in H, das steht dort, liegt also da drin. Der Zentralisator davon zentralisiert also das Zentrum von P. Der Zentralisator davon liegt im Normalisator davon, liegt also in M. Und genauso mache ich das für Q geschnitten H. Na, und die Definition war ja, dass wenn das erfüllt ist, Zentralisator von dem OP bzw. OQ mit der ersten Untergruppe liegt in der zweiten, dann beeinflusst die erste maximale Untergruppe die zweite. Das heißt, H beeinflusst M. Jetzt haben wir also ein Beispiel gesehen dafür, wie eine gewisse Untergruppenkonstellation dazu führen kann, dass eine maximale Untergruppe eine andere beeinflusst. Sowas brauchen wir später. Umgekehrt werden wir aber auch immer wieder in Situationen sein, wo wir diese Art von Beeinflussung haben und wo wir die ausnutzen wollen. Und in diesem Kontext fällt jetzt Schritt 2. Diesmal beginnen wir also mit der Voraussetzung habe Einfluss M und dann wollen wir irgendwas rausfinden. Konkret steht in Schritt 2, falls H M beeinflusst, dann liegt der Schnitt von P mit H in OP von H und ist nicht trivial. Und genauso ist der Schnitt von Q mit H nicht trivial und liegt in OQ von H. Wir kriegen also jetzt die erste sichtbare Strukturbeeinflussung. P geschnitten H ist ja immerhin OP von M geschnitten H. Und das landet jetzt in OP von H. Oder anders, wir kriegen Infos aus der Fitting-Gruppe von M reingezogen nach H. Und in meinem Kopf ist es also immer so, wenn man Beeinflussung hat, dann führt die dazu, dass man rückwärts wieder Informationen zurückbekommt. Also deswegen läuft das dann so hin und her. Okay, gucken wir, wie wir es sehen können. Angenommen, einer der Schnitte wäre trivial, zum Beispiel P-Schnitt gleich 1. Ja, was wäre dann los? Die Beeinflussung beeinflusst ja M, die sagt ja nach Definition, dass der Zentralisator dieses Schnittes in der anderen Gruppe drin liegt. Nach der Beeinflussungsdefinition ist dann, naja, der Zentralisator davon, was der 1 ist, ist dann ganz G. Aber andererseits soll dieser Zentralisator ja wegen der Beeinflussung in M liegen. Und das geht natürlich nicht. Das heißt also, dass allein schon diese Pfeildefinition dafür sorgt, dass diese Schnitte, um die es da geht, und deren Zentralisatoren in der anderen maximalen Untergruppe liegen, dass die niemals 1 sein können. Genauso zugeschnitten. Das heißt, diese Schnitte sind auf jeden Fall nicht trivial. Das ist der erste Teil der Aussage in Schritt 2. Und der andere Teil ist, dass das dann in der anderen Fitting-Gruppe drin liegt. In OP bzw. OQ. Und das gucken wir uns jetzt an. So, wie war das nochmal? P und Q kamen noch aus der Fitting-Gruppe von M. Und die Fitting-Gruppe ist doch der größte nilpotente Normalteiler. Nilpotent heißt, man ist direktes Produkt. In dem Fall von OP und OQ, das können wir ja einmal so hinschreiben, dass man das richtig schön sieht. P von M kreuz Q von M. Nach unserer Notation ist es also P kreuz Q. Insbesondere zentralisieren sich P und Q gegenseitig. Und das kann man jetzt benutzen. Indem ich mir jetzt nämlich P geschnitten H mal angucke. P geschnitten H liegt in P, zentralisiert also Q. Zentralisiert also auch alle Untergruppen von Q. Deswegen liegt das im Zentralisator in H von P geschnitten H. Entschuldigung, von Q geschnitten H. So. Ich liege in H, das steht hier unten. Aber ich liege ja auch im Zentralisator von Q geschnitten H und die Beeinflussung, die wir in der Voraussetzung stehen haben, sagt ja, dass dieser Zentralisator in M liegt. Also liegt das alles auch in M. Okay, P geschnitten H liegt in diesem Zentralisator, liegt in H geschnitten M. Das ist jetzt noch nicht so überraschend. Aber der Witz ist, dass P geschnitten H ja sogar ein Normalteiler in H geschnitten M ist. Denn P ist ja ein Normalteiler von M. Wenn ich jetzt mit der Untergruppe schneide, kriege ich einen Normalteiler der Untergruppe. P geschnitten H ist normal in M geschnitten H. Also ist es auch normal in jeder Untergruppe, in der es drin liegt. Also auch da. So ist P geschnitten H ein Normalteiler im Zentralisator von Q geschnitten H. Was wissen wir noch?
Wir wissen, dass H eine echte Untergruppe ist und deswegen auflösbar. Okay, und über auflösbare Gruppen wissen wir doch echt viel. Da können wir doch bestimmt irgendwas benutzen. Genau, wir benutzen das Goldschmidt-Lemma. Das Goldschmidt-Lemma kam aus dem Teilerfremde-Operationskontext. P geschnitten H ist ein Normalteiler davon und es ist eine P-Gruppe. Liegt also in OP davon. Und das, was hier steht, ist ein Q-Normalteiler. Das sieht also aus wie diese Goldschmidt-Situation. So dass das Goldschmidt-Lemma, den Namen Goldschmidt habe ich vorhin ja sogar genannt, als einen der drei in diesem Zusammenhang, so dass das liefert, oh toll, Doppelpunkt und Tafelwechsel. Das hatte auch eine Nummer, die ich gerade aber nicht parat habe, die kann ich später raussuchen, wenn Sie möchten. P geschnitten H liegt in OP. Davon, es ist ein P-Normalteil davon, liegt also im Größten. Bei Q geschnitten H hatten wir uns ja überlegt, Moment, genau, das liegt da drin. So, und OP von diesem Zentralisator liegt mit dem Goldschmidt-Lemma, das, ich schreibe mal Gold dran, liegt in OP von der ganzen Gruppe. Hierbei muss man jetzt noch beachten, dass in diesem Spezialfall P und Q' das gleiche sind. Im Goldschmidt-Lemma stand das ja so als OP' von unserer lokalen Untergruppe liegt in OP' von der großen Gruppe. Hier würde man statt P Q schreiben, also OQ'. Aber wenn es nur zwei Primzahlen gibt, dann ist immer die eine Strich das andere, die andere Primzahl. Okay? Das heißt, bei Goldschmidt, da wäre die Formulierung Goldschmidt. Hier ist P das gleiche wie, oder die Menge, die nur P enthält, das gleiche wie Q'. Das ist wichtig, dass man das noch irgendwie mit beachtet. Und da war aber gerade, glaube ich, eine Frage oder eine Anmerkung?
Ich glaube, es war Lemma 7.9.
Oh, danke.
Das Goldschmidt-Lemma. Sie hatten das letzte Woche nur mit dazu gesagt, aber halt nicht angeschrieben, aber ich hatte es mir dazu geschrieben.
Ja, okay. Dankeschön.
Müsste es das sein?
Kann man vielleicht nochmal nachgucken, aber Kapitel 7 stimmt auf jeden Fall. Das ist das über Teil von der Operation, das passt. Und es war auch eher gegen Ende des Kapitels, insofern fühle ich mich da größenordnungsmäßig auch gut mit. Danke. So. Wie gesagt, da waren die Primzahlen andersrum. Da hatten wir OP' vom Zentralisator einer P-Gruppe. Und hier ist halt die Primzahl Q. Und da muss man auch beachten, dass P dann das gleiche ist wie Q'. Ah. Jetzt haben wir also insgesamt rausbekommen, dass P geschnitten H nicht trivial ist und dass es in OP von H liegt. Jetzt können wir genau das gleiche Spiel nochmal spielen. Q geschnitten H ist auch nicht trivial. Und dann kann man genauso hier loslegen. Q geschnitten H zentralisiert P. Dann kann man hier genauso Q geschnitten H als Normalteiler finden, dann ist es halt ein Q-Normalteiler, also P' und dann kommt wieder Goldschmidt, genauso. Genau, ist Q geschnitten H enthalten. Alles genauso, nur mit den Primzahlen vertauscht, also mit den kleinen P's und Q's und mit den großen P's und Q's. Das passt da alles so. Und das ist dann Schritt 2. So, und wenn wir uns an die Regel halten quasi oder an die Vermutung, dass wir immer ein Viertel vor Schluss machen, dann wäre hier der Moment, um Schluss zu machen. Aber Schritt 3 ist ein Zweizeiler. Deswegen möchte ich das gerne machen. Eigentlich wäre es cool gewesen, bis zu Schritt 4 oder 5 zu kommen, weil das irgendwie so ein Zwischenresultat ist. Aber dann nächste Woche um Zeit. Das ist kein Problem. Ich lusche mal meine Notizen. Ja, genau, ein bisschen was kommt. Oh doch, es kommt doch ein bisschen was. Ich unterschätze immer, was danach noch passiert, weil ich mich hier bei den maximalen Untergruppen immer so freue. Genau, da habe ich mir hingeschrieben, wäre toll heute, aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu optimistisch. Hier ist mein Kompromissvorschlag. Wir machen Schritt 3 und Schritt 4. Schritt 4 ist nämlich auch schon so ein erster Höhepunkt. Und dann hören wir auf, das sind jetzt noch so höchstens 10 Minuten. Beweis von 3. So, da haben wir als Behauptung, dass aus der Beeinflussung folgt, dass die komplette Fitting-Gruppe der beeinflussenden Gruppe in der beeinflussten Gruppe liegt. Oder anders formuliert, wenn H M beeinflusst, dann liegen OP von H und OQ von H in M drin. Das ist natürlich eine krasse Aussage, dass die Beeinflussung sofort die komplette Fitting-Gruppe dahin zieht und damit ja die strukturkontrollierende Untergruppe, immerhin reden wir hier über auflösbare Gruppen, da kontrolliert die Fitting-Gruppe sehr viel. Okay, gucken wir uns das an. Es gilt also, H beeinflusst M, so wie das da im Schritt steht. Dann schauen wir in Schritt 2. Da haben wir gezeigt, dass dann P geschnitten H in OP von H liegt. OP von H. In der Fitting-Gruppe liegen ja P und, also anders gesagt, wir wissen nicht, ob OP von H und OP und OQ von H nicht trivial sind, beide. Vielleicht ist eins davon trivial. Ist aber egal, das, was ich jetzt hinschreibe, stimmt in jedem Fall. Denn wenn wir uns OP und OQ angucken, dann sind das ja Bestandteile der Fitting-Gruppe zu verschiedenen Primzahlen und die zentralisieren sich immer. OP von H liegt also auf jeden Fall im Zentralisator von OQ von H. Und da wir vorhin in Schritt 2 gesehen haben, dass Q geschnitten H da drin liegt, liegt das im Zentralisator von Q geschnitten H. Wegen der Beeinflussung liegt das in M. Das ist ja die Definition von Beeinflussung, dass dieser Zentralisator und auch der andere, der mit P, in M liegen. Okay, das heißt, so haben wir gesehen, dass OP von H in M landet, indem wir nämlich die Beziehung der Primzahlen P und Q ausgenutzt haben. Und genauso kann man das Spiel andersrum spielen. OQ von H zentralisiert OP von H, dann kommt wieder Schritt 2 und dann landet das auch in M. Bisher sind die Primzahlen P und Q von uns noch nicht zu unterscheiden. Das bleibt auch in Schritt 4 so. Hier zeigen wir nämlich, dass aus der einen Beeinflussung die andere folgt. Es gelte also jetzt, A beeinflusst M. Dann wissen wir nach Voraussetzung, was dann da los ist. Und wir können alles benutzen, was wir in den Schritten davor gezeigt haben. Insbesondere wissen wir jetzt, dass die komplette Fitting-Gruppe von H in M liegt. Mit 3 ist F von H enthalten in M. Insbesondere heißt das dann ja, dass der Durchschnitt von F von H in M F von H selber ist. Das heißt, der Schnitt von OP von H mit M ist OP von H und der Schnitt von OQ von H mit M ist OQ von H. Also sehen wir jetzt Folgendes. Ich fange mal mit P an, also mit der Primzahl P. Okay, der Zentralisator von OP von H geschnitten mit M. Was habe ich gerade gesagt? OP von H liegt in der Fitting-Gruppe von H, also in M, das steht da hinten, sodass also dieser Durchschnitt hier einfach nur OP von H ist. Da wissen wir doch, wo das liegt. OP von H ist doch ein Normalteiler von H und hier steht irgendwas über Normalteiler von maximalen Untergruppen. Das war römisch 3. Wenn wir einen Normalteiler einer maximalen Untergruppe haben, dann ist der Normalisator davon einfach diese maximale Untergruppe. Insbesondere liegt dann der Zentralisator da drin. Also liegt dieser Zentralisator auf jeden Fall in H mit römisch 3. Und wenn ich jetzt die andere Primzahl benutze, dann ist es dasselbe. Also bekomme ich die beiden Beziehungen, die ich für die Beeinflussung brauche. Aha. Wir sehen also schon wieder die ganze Zeit Informationen hin und her fließen über die Fitting-Gruppe. Und das werden wir dann beim nächsten Mal ausnutzen, um zu zeigen, na, das ist so kurz. Eigentlich können wir das machen. Wollen Sie das noch sehen, diesen letzten Schritt? Das ist auch wieder nur so ein Dreizeiler. Wir machen das, dann haben wir diesen tollen, coolen Zwischenschritt erreicht. Ja, man glaubt das ja eigentlich nicht, oder? Das ist doch so eine komische Beziehung. Warum sollte daraus folgen, dass dann diese Untergruppen gleich sind? Aber so ist es. Ach ja, das ist auch wirklich ein sehr schönes Stückchen dann und eine gute Stelle zum Unterbrechen. Okay. Wir fangen also an mit der einen Richtung, habe ein S, M. Erstmal haben wir dann, indem wir 4 benutzen, dass wir das auch in die andere Richtung haben. Mit 4 haben wir auch das M habe beeinflusst. Also sind jetzt all diese ganzen Schritte, die wir uns da schon überlegt haben, immer in beide Richtungen benutzbar. Also, was haben wir denn da alles? Schritt 3 zum Beispiel, wo steht, dass die Fitting-Gruppe dann immer in der anderen Gruppe liegt. Das haben wir jetzt in beide Richtungen. Jetzt haben wir also F von A liegt in M und umgekehrt F von M liegt in H. Was haben wir denn noch alles? Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind da. Genau, dann gilt das alles umgekehrt. Und wenn ich jetzt wieder die Primzahlen P und Q einzeln anschaue, dann sehe ich, naja, bei Schritt 2 hatten wir uns überlegt, ja genau, bei Schritt 2 hatten wir uns überlegt, OP von der einen, geschnitten mit der anderen, liegt in OP von der anderen. Fangen wir also mal hier an. OP von der einen liegt in der anderen, OP. Das heißt, der Schnitt ist dann dieses ganze OP, liegt in OP von der anderen. Und die zwei zusammen erhalten wir, indem wir jetzt wieder die Primzahlen trennen, OP von A, was das gleiche ist wie OP von A geschnitten M, liegt in OP von M. Ganze Spiel auch andersrum spielen, weil ja H und M jetzt sich gegenseitig beeinflussen. Also habe ich auch OP von M liegt in OP von H. Und Q von M liegt in OQ von H. Das heißt, wenn ich jetzt mal alles zusammen angucke, dann sind OP von H und OP von M einfach gleich. Ja, aber wir haben doch jetzt die Fitting-Gruppen da. Das heißt, H und M haben dieselbe Fitting-Gruppe. Das geht nur, wenn die gleich sind. Denn in Römisch 3 steht ja, wenn man da so einen Normalteiler hat, dann ist der Normalisator diese maximale Untergruppe. Und jetzt haben die gleiche Fitting-Gruppe. Das heißt, der Normalisator davon ist dann einerseits M, weil es die Fitting-Gruppe von M ist, andererseits ist es H, weil es die Fitting-Gruppe von H ist. Und dann müssen diese beiden maximalen Untergruppen gleich sein. Wo ist was irritierend? Wo habe ich vergessen, was hinzuschreiben? Hier? Woanders? Ich habe nur so ein bisschen, so ein, zwei irritierte Bildchen gesehen. Okay. M3 ergibt das M gleich H. Wir sehen also in kurzer Zeit, wie stark diese Beeinflussungsbeziehung ist. Und dann wird es in der nächsten Vorlesung darum gehen, die einfach konsequent zu benutzen. Immer, wenn wir irgendwas sehen, was beeinflussen könnte, dann werfen wir es da drauf. Und auf die Art und Weise kriegen wir dann ganz viel Material, um maximal Untergruppen von G zu verstehen und gegeneinander auszuspielen. So, danke für die Geduld. Heute ein kleines bisschen länger, aber dafür mit einem richtig guten Zwischenstopp. Und dann freue ich mich drauf, nächste Woche weiterzumachen und den Beweis abzuschließen.